Willkommen zum zweiten Teil der Kulturgeschichte des Essens. Wir waren im Dreißigjährigen Krieg stehen geblieben, eine Zeit, in der es wirklich um Hunger und das nackte Überleben ging. Dieses Mal geht es ein bisschen aufwärts.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Ja, in Teil 1 ging es um Hunger, Überleben und Macht, von den ersten Jägern des Homo sapiens bis hin zu den großen Reichen der Antike und dann auch dem Dreißigjährigen Krieg. Heute schauen wir darauf, wie Handel, Gewürze und neue Zutaten unsere Küche global verändert haben.
Ja, wir denken heute eigentlich nicht darüber nach, wie jung viele unserer typischen Gerichte sind. Wir denken, sie sind schon lange auf unseren Tellern, aber zum Beispiel Tomaten in Italien, Kartoffeln in Europa oder Schokolade als Süßigkeit, das alles gab es in dieser Form noch vor wenigen Jahrhunderten nicht. Und noch etwas anderes ist wichtig. Mit der Globalisierung verändert sich nicht nur, was wir essen, sondern auch, wer was essen kann. Und selbst in einer vernetzten Welt bleibt immer noch ein Unterschied bestehen zwischen dem, was notwendig ist und dem, was möglich ist. Und darüber sprechen wir jetzt gleich.
Deswegen machen wir wieder eine Zeit- und Ortsreise nach Tenochtitlan, 15. Jahrhundert. Ein großer Marktplatz, Menschen handeln, rufen, tragen Waren. Der Geruch von Mais, Gewürzen und Rauch liegt in der Luft. Wir sind im heutigen Mexiko. Und ein Diener kniet vor einem Adeligen und reicht ihm ein Gefäß. Dunkel, schaumig und kühl. Der Mann trinkt und sein Gesicht verzieht sich nur leicht. Bitter, intensiv und scharf. Das ist Kakao, kein Genuss im heutigen Sinne, sondern ein Zeichen von Macht.
Weil nämlich im Reich der Azteken Kakao kein gewöhnliches Lebensmittel war. Die Kakaobäume wuchsen nur in bestimmten feuchten Regionen. Das heißt, die Bohnen mussten über große Entfernungen transportiert werden. Das machte sie kostbar. Und zwar so kostbar, dass sie als Zahlungsmittel dienten. Mit einer bestimmten Menge Kakaobohnen konnte man zum Beispiel Nahrung kaufen, Kleidung erwerben und sogar Dienstleistungen bezahlen. Das heißt, Kakao, wie wir ihn heute kennen, war eben nicht nur Nahrung, sondern damals bei den Azteken noch Teil der Wirtschaft.
Also wenn Kakao ein Getränk für die Oberschicht, für die Adeligen war, wie war dann die Ernährung der einfachen Menschen?
Also die Mehrheit der Menschen damals in diesem Reich lebte von einer stabilen, aber auch sehr einfachen Küche, die auf drei zentrale Pflanzen quasi beruht haben. Das war Mais, Bohnen und Kürbis. Und die Kombination dieser drei Pflanzen war also vom ernährungsphysiologischen Standpunkt relativ effektiv. Typische Gerichte zum Beispiel waren Tortillas, gibt es ja heute noch, diese täglich frisch gebackenen Maisfladen. Das war so das Grundnahrungsmittel bei den Azteken. Dann gab es Tamales, das war ein gedämpfter Maisteig, gefüllt mit Bohnen, Gemüse oder gelegentlich Fleisch. Das klingt schon sehr gesund. Und typisch waren damals auch bei den Azteken dicke Bohneneintöpfe, natürlich mit Chili gewürzt, oder gerösteter Mais. Das heißt, wir sehen jetzt in dieser Hochkultur, die Ernährung war zuverlässig, ausgewogen, wenig luxuriös, aber super gesund. Und Kakao gehörte definitiv damals nicht zum Alltag. Der bekommt dann eine ganz eigene Geschichte auf unserem Kontinent.
Jetzt haben wir über die einfachen Menschen gesprochen. Was hat die Elite gegessen?
Also für die Oberschicht der Azteken war das Essen natürlich auch vielfältiger und vor allem symbolischer. Da waren typische Speisen zum Beispiel der Truthahn, mit Gewürzen zubereitet, Wildgerichte und vor allem aufwendig zubereitete Maisgerichte. Aber der Kakao war schon wichtig und zwar so, wie du das in der Szene beschrieben hast. Und die Zubereitung von Kakao war damals so eine andere, als wir das heute kennen. Damals wurden die Kakaobohnen einfach nur geröstet, fein gemahlen, mit Wasser vermischt und dann so wiederholt immer umgegossen von einem Becher in den nächsten, um Schaum zu erzeugen, weil dieser Schaum als besonders wertvoll galt. Gewürzt wurde dieser Kakao mit Chili, Vanille, Blüten oder Kräuter. Das heißt, man merkt einfach daran schon, dass dies jetzt wirklich ein Getränk der Oberschicht. Und dieses Getränk war anders als Kakao, wie wir ihn heute kennen. Er war nämlich bitter, er war scharf und er hat eben so mehrere Geschmacksrichtungen in sich getragen. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, dieser Kakao war ein Statussymbol. Und das war ganz wichtig in dieser Gesellschaft. Und damit kommen wir jetzt zu einem der einschneidendsten Ereignisse in der Geschichte des Menschen und der Nahrung, nämlich der Wandel durch Europa. Weil viele dieser Gerichte, die wir jetzt besprochen haben, bekommen dann eine neue Geschichte in Europa. Wir sprechen jetzt wirklich von diesem großen Wandel.
Dem kolumbianischen Austausch, das ist die größte Veränderung, vor allem auch beim Essen.
Ja, und das hat wirklich alles dann komplett verändert. Und eben vieles, was wir heute als selbstverständlich erachten, hat eine unglaubliche Geschichte hinter sich und vor allem auch eine unglaubliche Veränderung.
Ja, stellen wir uns wieder so eine Szene vor. Ein Schiff legt an, Holzkisten werden entladen. Was ist da an Bord? Samen, Pflanzen und Tiere. Und nichts davon wirkt jetzt auf den ersten Blick super spektakulär, aber genau das verändert gerade die gesamte Welt.
Genau, und da sind wir jetzt 1492, denn mit den Reisen von Christopher Columbus beginnt jetzt das, was man eben diesen kolumbianischen Austausch nennt. Zum ersten Mal in der Geschichte werden Kontinente dauerhaft miteinander verbunden. Es besteht Austausch und das bedeutet, dass jetzt Lebensmittel zu reisen beginnen zwischen Europa und Amerika. Und diese Bewegung verändert jetzt alles.
Was kommt von Amerika nach Europa?
Vor dieser Zeit gab es zum Beispiel in Europa keine Kartoffeln, wissen die meisten, keine Tomaten, keinen Mais, natürlich keinen Kakao, Chili kannte man nicht und Paprika kannte man auch nicht. Heute sind diese Pflanzen total selbstverständlich. Das heißt, in Europa war die Ernährung vor diesem kolumbianischen Austausch extrem begrenzt. Die arme Bevölkerung hat in Europa gegessen Brot aus Getreide, Brei, Kohlfrüchte, Rüben, Wurzelwerk und Hülsenfrüchte. Das heißt, wenig Vielfalt und wenig Vitamine. Bei den Reichen war zumindest noch Fleisch dabei, Brot in besserer Qualität, Käse und importierte Gewürze. Die waren allerdings sehr teuer. Also wenn du auf dem Teller Gewürze gesehen hast, konntest du davon ausgehen, das war jemand der absoluten Oberschicht. Und in Europa verändert sich jetzt die Küche nach dem Austausch langsam, aber dann komplett grundlegend. Die Kartoffel kommt zum Beispiel rein. Das wird die neue Hauptnahrung für arme Menschen. Für Reiche wird diese Kartoffel einfach nur zur Ergänzung. Die Tomate kommt natürlich rein, wie wir es vorher erwähnt haben. Die hat eine nette Geschichte, die wird nämlich anfänglich misstrauisch betrachtet, teilweise für giftig gehalten. Es ist ja auch nicht gesund, allzu viel ihrer Blätter zu essen. Und später wird dann diese Tomate die Grundlage von so vielen Gerichten. Es gibt keine Pizza ohne Tomate, es gibt keine Pasta ohne Tomatensauce.
Das war ja bei der Kartoffel auch das Problem, ne? Dass man am Anfang nicht kapiert hat, hey, die Knolle sollst du essen und nicht, dass das oben blüht.
Ja, man muss sich halt dran gewöhnen erst. Ja. Und was auch wichtig ist zu erwähnen, mit Chili und Paprika verändert sich einfach der Geschmack so massiv in Europa. Alles wird schärfer, intensiver, vielseitiger.
Und in die Gegenrichtung, was veränderte sich in Amerika nach dem Austausch? Was kam von Europa nach Amerika?
Da kamen vor allem neue Tiere zum anderen Kontinent. Aus Europa kommen Rinder und Schweine, Pferde, wobei man die nicht gegessen hat, aber das muss man einfach da auch erwähnen. Es gab ja, wir haben immer so diese Vorstellung der Native Americans zu Pferd. Das gab es natürlich erst nach 1492. Und auch die Ernährung der Bevölkerung dort, also verändert sich total. Wenn wir uns da wieder die einfache Bevölkerung anschauen, vorher gab es eben Mais, Bohnen, Kürbis. Jetzt ist mehr Fleisch verfügbar, dadurch auch mehr Milchprodukte. Und auch in der neuen Welt, wie wir sie von Europa aus nennen, hat sich bei der Elite was getan, weil jetzt konnte man neue und alte Zutaten kombinieren und hat auch dort eine größere Vielfalt.
Machen wir es an konkreten Gerichten fest, dieses Vorher versus Nachher, zum Beispiel in Italien. Was gab es vorher? Fladenbrot mit Öl und Kräutern, nicht schlecht, aber so eine Pizza mit Tomate kommt doch deutlich besser. Später dazu noch Käse. Und generell in Europa allgemein, vorher gab es Getreidebrei und Brot und nachher gab es Kartoffelgerichte. Und das Schöne war, dass die Kartoffeln auf den Quadratkilometer Anbau einfach mehr Kalorien gebracht haben und damit war natürlich auch das Bevölkerungswachstum möglich.
Ja, wobei man natürlich auch wieder über die Auswirkungen sprechen muss und über die Unterschiede von Arm und Reich. Also zunächst haben die Armen profitiert von diesen neuen Nahrungsmitteln, die von Amerika kamen. Also zum Beispiel die Kartoffeln, wie du es erwähnt hast, Mais als neue Basis. Allerdings, das wird dann irgendwann zum Problem, sie bleiben nämlich abhängig von wenigen Lebensmitteln. Stichwort die berühmte Kartoffelfäule durch die Monokultur. Also es wird dann später noch ein bisschen dramatischer. Die Reichen haben natürlich profitiert von der neuen Vielfalt durch die neuen Zutaten und die neuen Kombinationen. Allerdings bringt dieser kolumbianische Austausch nicht nur Nahrung als neue Produkte in beide Seiten, sondern auch Krankheiten. Also zum Beispiel die Europäer exportieren Pocken und Masern in die neue Welt, bekommen dafür zurück die Syphilis. Und was sich natürlich auch verändert, und da sieht man, dass die Geschichte von Nahrung eigentlich immer mit allem zu tun hat, was die Menschen betrifft. In dieser Geschichte haben wir natürlich auch drinnen Ausbeutung und Kolonialsysteme. Etwas, über das man früher nicht so nachgedacht hat, aber heute ist das ein großes Thema. Das heißt, an Lebensmittel und dem Handel mit neuen Lebensmitteln entstehen natürlich auch globale Machtstrukturen. Also zusammengefasst, weil das so ein wirklich wichtiger Einschnitt in der Geschichte der Menschen ist, der kolumbianische Austausch ist die wichtigste Veränderung unserer Ernährung, denn er macht aus lokalen Küchen globale Küchen und vor allem er erklärt, warum unser Essen heute so aussieht, wie es aussieht.
Ja, und viele Lebensmittel haben ja auch ihre Bedeutung verändert im Rahmen einer Neudeutung. Wir haben ja vorher schon gesprochen über den Kakao im Reich der Azteken, wo das weit mehr ein Getränk war, sondern ein Statussymbol und vor allem bitter war und mit Chili gewürzt und die Bohnen so wertvoll waren, dass sie sogar als Zahlungsmittel gedient haben. Für die meisten Menschen hat ja damals Kakao im Alltag kaum eine Rolle gespielt. Mit der Ankunft der Europäer verändert sich der Kakao dann grundlegend, denn mit Zucker und Milch macht man daraus ein süßes Genussmittel, das wir heute als Schokolade kennen und damit auch einen globalen Handelsartikel.
Naja, mit dem Austausch der Kontinente verändert sich nicht nur, welche Lebensmittel verfügbar sind, sondern es entsteht halt unsere globale Küche. Also Gerichte beginnen zu wandern, kann man so sagen. Die Zutaten verändern ihre Bedeutung und jetzt wird Essen halt immer mehr zu einer Frage von Handel, von Macht, von Zugang. Und theoretisch verbreiten sich diese neuen Lebensmittel jetzt überall. Praktisch natürlich profitieren Menschen davon aber sehr unterschiedlich. Und genau in dieser Zeit verändert sich auch die Rolle des Essens selbst. Es geht jetzt nicht mehr nur ums Überleben, sondern auch um Status, um Inszenierung, um gesellschaftliche Macht.
Und damit springen wir jetzt zu einem Höhepunkt der Geschichte der Kulinarik. Jetzt, wo der Austausch der Früchte stattgefunden hat, schöpft ein Hof aus dem Vollen. Und was könnte der größte und dekadenteste Hof sein, den man sich vorstellen kann? Natürlich
gibt nur einen.
Louis XIV, Ludwig XIV. Wer sonst? Wer sei? Essen als Macht. Stellen wir uns vor, ein großer Saal. Die Menschen sitzen still. In der Mitte sitzt ein Mann und isst. Und die anderen schauen einfach zu. Man riecht ein bisschen Braten, man hört ein bisschen Besteck. Und die Zuschauer beobachten den König. Das ist eigentlich kein Essen, das ist eigentlich mehr Politik.
Ja, und vor allem Versailles war ein einziges Kontrollsystem. Der König hat alle kontrolliert, den gesamten Adel. Und jetzt wurde eben auch Essen Teil dieses königlichen Kontrollsystems. Fangen wir aber wieder an mit dem Essen der einfachen Leute. Also wie haben im restlichen Frankreich außerhalb des Hofes von Versailles die Menschen gegessen? Eigentlich ziemlich gleich wie im Mittelalter. Es gab Brot, es gab dünne Suppen, es gab Getreidebrei und gelegentlich Käse. Fleisch war schon sehr, sehr selten. Leider war damals auch noch Hunger Teil des Lebens. Missernten gab es ja immer wieder. Die Küche am Hof hat natürlich ganz andere Zutaten gehabt. Und das Interessante am Hof von Ludwig XIV. Ist nicht nur, dass er eben dieser exorbitante, übertriebene, überkandidelte Hof war. Hier entsteht nämlich jetzt die Grundlage der modernen Küche. Und vor allem auch der modernen Zubereitungsarten. Also wenn wir uns nur überlegen, welche Gerichte da jetzt aufkommen und dann immer mehr Verbreitung finden. Ragouts, also langsam geschmortes Fleisch, gab es natürlich nur dort, weil Fleisch hatten die anderen ja nicht viel. Aber jetzt ändert sich auch die Zubereitungsart. Wildgerichte werden jetzt immer mehr Bestandteil der königlichen Tafel, Geflügel. Fisch in Butter und Kräutersoßen ist was völlig Neues, das es bei Hof gab. Und jetzt kommt so etwas typisch Französisches auf Pasteten. Pasteten mit ganz verschiedenen Füllungen. Die Zubereitungsart selber ändert sich auch, wie ich schon erwähnt habe. Aufgrund dieses Reichtums, der Möglichkeiten der vielen Hofköche kann man jetzt anders kochen. Es kommt jetzt auf ein langsames Garen, wodurch die ganzen Geschmäcker natürlich miteinander vermischt werden. Die moderne Soßenproduktion, also diese Reduktion von Soßen, dass eine richtig dicke, sämige Soße rauskommt, das passiert jetzt am Hof von Ludwig XIV. Butter wird plötzlich der Bestandteil der französischen Küche. Das Kochen wird jetzt professionalisiert und Kochen wird jetzt zur neuen Kulturtechnik. Auch die Präsentation, weil du vorher von einer Tafel gesprochen hast, wie das Essen aufbereitet wird, ist natürlich nur an einem Ort, wo es so einen Überfluss gab wie bei Ludwig XIV. Auf großen Platten wird das Essen aufgebaut, eine symmetrische Anordnung muss gebracht werden, mehrere Speisen werden gleichzeitig präsentiert und jetzt wird Essen auch etwas zum Anschauen. Also ich sage nur Stichwort die berühmten Zuckerarbeiten. Das waren hier richtige Kunstwerke, Figuren und Skulpturen, so reine Dekoration. Und die Öffentlichkeit kommt jetzt dazu. Der König ist öffentlich. Ludwig XIV. Hat vor allem gegessen und hat dadurch seine Macht gezeigt und das Essen wurde da zur Inszenierung.
Kommen wir zum anderen sozialen Ende. Ein Jahrhundert später entsteht in einer süditalienischen Stadt ein Gericht, das auch eine Fusion aus alter Welt und neuer Welt ist und heute ein globaler Dauerbrenner. Und damit beginnt langsam der Übergang zur Moderne. Denn über tausende Jahre war das Essen vor allem lokal. Menschen aßen das, was in ihrer Umgebung verfügbar war.
Und jetzt wird es eben anders, weil jetzt größere Städte entstehen. Internationale Handelswege hatten sich bereits etabliert. Das Essen wird jetzt schneller verfügbarer, planbarer, standardisierter. Und zum ersten Mal zählt jetzt nicht mehr nur, was gegessen wird, sondern auch, wie schnell kann etwas gegessen werden, wie günstig wird es, für wie viele Menschen gleichzeitig reicht es. Und genau daraus entsteht jetzt eigentlich eh das bekannteste Gericht der modernen Welt.
Wir springen wieder in eine Szene. Neapel, 18. Jahrhundert, eine enge Straße, Kinder laufen, Händler rufen, Wäsche hängt so zwischen den Häusern. Ein Mann zieht ein flaches Brot aus einem Holzofen, darauf ein wenig Öl, vielleicht Tomaten. Aber es reicht einem Arbeiter, der isst im Gehen, denn das ist sein Mittagessen.
Die Pizza entsteht. Und die Pizza ist eigentlich eine Kombination, oder die Pizza entstand aus Armut, Stadtleben und Anpassung. Neapel war ja im 18. Jahrhundert eine der größten Städte von Europa, weiß man heute gar nicht mehr. Und vor allem auch eine der dichtest besiedelten Städte. Natürlich haben viele Menschen damals in Armut gelebt, Arbeit war unsicher, Wohnraum war knapp, Zeit kostbar. Das heißt, das Essen musste günstig sein, satt machen vor allem und schnell verfügbar sein. Und unter genau diesen Bedingungen entstand die Pizza mit ihren so klassischen Eigenschaften. Einfacher Hefeteig, war für viele kein Problem. Dünn ausgerollt, dann schnell im heißen Ofen gebacken. Da haben wir das Thema schnell drin, es muss einfach schnell gehen. Die Belege waren eigentlich wie heute Knoblauch, das hatte man, wurde ja schon seit der römischen Zeit angepflanzt. Schweineschmalz, würden wir heute wahrscheinlich nicht so gern oben haben. Kräuter, manchmal Käse und vor allem Tomaten. Die Tomaten waren ja damals noch relativ neu in Europa und wurden, wie wir schon erwähnt haben, ein bisschen misstrauisch betrachtet. Aber als sie dann akzeptiert waren, haben sie einfach dazugehört. Die Pizza war eigentlich so ähnlich wie heute. Damals im 18. Jahrhundert weich in der Mitte, manchmal ein bisschen verbrannt am Rand. Und ganz wichtig, sie wurde natürlich nicht im Restaurant gegessen. Sie wurde auf der Straße verkauft, direkt gegessen, ohne Besteck. Und das war halt so das echte Arbeiteressen.
Von dem sich, nehme ich an, die Ernährung der Wohlhabenden in dieser Zeit, und das ist die einzige Konstante eigentlich in der ganzen Geschichte, dass die Wohlhabenden immer was anderes gegessen haben als die Armen, unterschieden haben wird.
Die hatten natürlich das, was überall dann mehr da war. Sie hatten Fleischgerichte, manchmal auch in mehreren Gängen. Sie hatten die Pasta mit komplexeren Soßen. Frischer Fisch war immer etwas sehr Teures, war immer den Reichen vorbehalten. Auch da war das Brot wieder in besserer Qualität und Desserts hatten sie mit Zucker. Die Pizza war für die Reichen am Anfang einfach zu billig, zu einfach, nicht standesgemäß. Und da beginnt erst im 19. und dann im 20. Jahrhundert die Aufwertung, sodass auch Reichere die Pizza essen. Natürlich mit besseren Zutaten, die wir heute kennen. Mozzarella kommt auf die Pizza. Hochwertiges Olivenöl. Und was man auch nicht vergessen darf, es hat auch viel mit Migration zu tun, dass dieses Gericht so populär wurde über die Massenauswanderung von vielen Italienern Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich die Pizza natürlich wahnsinnig schnell verbreitet, vor allem in Amerika.
Ebenfalls im 18. Jahrhundert setzt sich in Europa eine Knolle aus der neuen Welt durch. Ein Feld, Menschen arbeiten, sind gebückt, sie ernten Kartoffeln. Und zwar nicht, weil sie sie lieben, sie wurden eigentlich dazu gezwungen, sie anzubauen, sondern weil sie es müssen.
Ja, also weil du sagst, gezwungen, ich würde es jetzt anders formulieren, staatlich gefördert wurde der Anbau.
Freundlich formuliert.
Unter Friedrich II. In Preußen, 18. Genau, Jahrhundert, um das ein bisschen noch zu verorten. Ja.
Als Incentivierung wurde es in den Befehlen, es anzubauen.
Ich meine, du hast es eh schon vorhin erwähnt, die Menschen konnten am Anfang nicht wirklich was damit anfangen. Sie sah komisch aus. Ich meine, es ist eine braune Knolle. Konnte man sich auch nicht vorstellen, was macht man damit? Sehr viel Kraut oben.
Und wenn man gewohnt ist, immer das zu essen, was über der Erde ist, ist es auch noch giftig?
Außerdem, ja, es war ja oben giftig, also die Pflanzen waren natürlich giftig, ist nicht zu empfehlen, das zu essen. Wenn wir jetzt die Frage stellen, warum hat denn zum Beispiel Friedrich II. Unbedingt gewollt, dass die Menschen die Kartoffeln anbauen? Wenn wir nur daran denken, das war so ein effizienter Manager seines Staates, weil die Kartoffel einfach viele Menschen ernähren kann, relativ gut planbar ist. Ich meine, sie wächst ja relativ leicht, sie ist keine sehr anspruchsvolle Pflanze. Aber es hat sich dann doch auch ein bisschen, sobald die Menschen das akzeptiert haben, auch die tägliche Nahrung verändert. Also man konnte die Kartoffel kochen, man konnte Kartoffelbrei machen, Kartoffelsuppen, Bratkartoffeln. Das heißt, für die Ernährung war die Kartoffel schon ideal, weil sie sättigend war. Das war wirklich wichtig, um viele Menschen zu ernähren. Sie war günstig, aber, und das ist halt der Nachteil, sie ist so unglaublich einseitig. Die Reichen haben wieder natürlich die Kartoffel etwas anders genutzt. Da gab es halt Kartoffeln mit viel Butter. Viel Butter hatten einfache Menschen nie. Es gab Gratins mit Käse oder mit Schlagobers. Auch das hatten arme Menschen nie. Das heißt, die Reichen konnten wieder diese neue Frucht nicht nur, also sie mussten sie nicht nur zur Sättigung nutzen, sondern für sie war das wie immer eine Erweiterung nur.
Aber Monokulturen sind immer sehr gefährlich, nämlich dann, wenn die betreffende Pflanze von einer Krankheit betroffen ist, wie zum Beispiel in der irischen Hungernot. Da hat eine Pflanzenkrankheit große Teile der Ernte vernichtet und Millionen Menschen in Irland waren betroffen.
Ja, ich meine, da kommt dann schon einiges rein, nämlich auch noch Monokulturen, dann natürlich diese furchtbare Situation der Iren, die ja unter der englischen Besatzung, anders kann man es nicht sagen, gelitten haben, wo sie gedrängt wurden, nur diese Kartoffel anzubauen. Aber grundsätzlich zeigt eben dieses Beispiel, dass neue Lebensmittel Sicherheit schaffen können in der Ernährung, aber gleichzeitig auch immer Risiken erzeugen, vor allem wenn es natürlich im Sinne von Monokulturen irgendwann dann eine Einbahn wird.
Kommen wir in die USA der 1950er Jahre. Ein Auto hält, so ein richtig schöner, chromblitzender Straßenkreuzer. Er hält an einem Drive-In, ein Burger wird gereicht, er ist warm, er ist verpackt, er ist schnell. Und das ist die Geburt des Fast-Food. Geschwindigkeit verändert Essen.
Ja, nach da müssen wir uns wieder anschauen, wie ist die Zeit rundherum, wie verorten wir das. Auch das ist wieder kein Zufall. Die Städte wachsen in dieser Zeit, die Mobilität steigt, Fast-Food, man kann mit dem Auto hinfahren. Zeit wird immer wichtiger, also muss alles immer schneller gehen. Und da wird jetzt Fast Food wirklich zur Ernährung der breiten Bevölkerung mit den klassischen Gerichten, die wir heute noch haben, Burger, Pommes, Sandwich, Milchshakes. Und die typischen Merkmale sind, das ist jetzt wieder schnell, günstig und standardisiert. Auch das zieht sich durch wie eine Konstante durch unsere Geschichte mit Essen. Aber auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede, weil Wohlhabende haben Zugang zu anderen Nahrungsmitteln. Sie haben immer bessere Zutaten, eine größere Auswahl, hochwertigere Varianten von den immer selben Produkten. Und da haben wir auch wieder was, das sich durch die Geschichte zieht. Aus standardisiertem Essen wird wieder differenziertes, je nach dem gesellschaftlichen Rang, in dem man sich befindet.
Ja, wenn man diese Entwicklung betrachtet, wird klar, Essen verändert sich ständig. Aber eines bleibt gleich, es zeigt immer, wie Menschen leben, was sie sich leisten können, was sie brauchen und was ihnen wichtig ist. Und vor allem auch, welcher sozialen Schicht sie angehörig sind. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis. Geschichte passiert nicht nur in großen Ereignissen, sondern auch jeden Tag, nämlich beim Essen.
Ja, und was ich noch gerne anfügen möchte, ist, wenn man die Geschichte des Essens betrachtet, dann erkennt man immer ein Muster, nämlich, dass jede große Veränderung in der Menschheitsgeschichte auch die Ernährung verändert hat. Übergang zur Landwirtschaft, Hochkommen von Imperien, Handel, Kriege natürlich, Industrialisierung, jetzt die Globalisierung. Und dadurch hat sich immer auch verändert, wer hat Zugang zu Nahrung, wer kann Vielfalt genießen und wer muss verzichten.
Ja, und obwohl sich Zutaten, Gerichte und Geschmäcker natürlich ständig verändern, bleibt Essen auch immer ein Spiegel der Gesellschaft. Danke, dass ihr auch in Teil 2 mit dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm gerne und lasst uns eine Bewertung da. Damit helft ihr uns, noch mehr Geschichten hinter unserem Alltag sichtbar zu machen, denn oft beginnt Geschichte genau dort, wo wir es am wenigsten erwarten, nämlich auf unserem Teller.
Mahlzeit.